Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Lottis Lifestyle Kitchen, dem Podcast rund um Ernährung und einen gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Carnivore Diät. Ein Trend oder vielleicht doch eher ein Risiko? Und für dieses spannende Thema habe ich mir heute wieder einen Experten eingeladen. Das ist jemand, der nicht nur sehr erfolgreich Coach im Bereich von Bodybuilding-Athleten ist, sondern auch Coach von anderen sportlich aktiven Athleten und sich dazu auch noch besonders gut mit Ernährung und Supplementation auskennt. Ja, ich freue mich ganz herzlich, dass er wieder bei uns im Podcast ist und sage herzlich willkommen, Holger Guck.
Ja, hallo, Lotti, grüß dich. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf bei dir.
Ja, ich freue mich auch. Und ich habe mir gedacht, Carnivore Diät, meine Zuhörer wissen das ja, dass ich mich vegan ernähre. Und da dachte ich mir, um hier heute auch so ein bisschen die Objektivität zu bewahren, lade ich mir mal einen Experten ein, der sich omnivore ernährt und der vielleicht auch schon mal Erfahrungen gemacht hat, gerade bei Coaches, ne? Du hast ja wahrscheinlich auch viele Coaches, die mit besonderen Ernährungsformen zu dir kommen. Und kannst da bestimmt das ein oder andere auch zur Carnivoren-Diät sagen?
Ja, also erstmal natürlich hochspannend, wenn du von einer Frau, die einen veganen Podcast oder die sich vegan ernährt, in einen Podcast eingeladen wirst, in dem es um Carnivore-Diät geht. So habe ich es richtig formuliert. Das ist natürlich Zündfeuer. Und darum dachte ich mir, das will ich mir antun.
Aber du weißt ja auch, ich bin eine ganz zahme Veganerin. Also
insofern schauen wir
mal, wo die
Reise heute hingeht. Es gibt ja die schlimmen Veganer und es gibt die normalen Veganer. Ne? So.
Genau.
Das ist ja so, zwei so Spezies sind es ja. Ne?
Ja.
Und du gehörst zu den normalen, Gott sei Dank, ja.
Ja. Genau, ich hatte es ja auch schon angesprochen. Du bist ja auch Coach für Kraftsportler und dementsprechend bist du natürlich auch da sehr fokussiert auf eine proteinreiche Ernährung und dementsprechend spielt Fleisch, glaube ich, auch gerade in der Ernährung deiner Coaches eine große Rolle, ne?
Ja, also grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich mein Coaching-Schwerpunkt tatsächlich immer mehr ein bisschen so, leistungsambitioniert aufgestellt, entwickelt sich aber auch basierend auf meinen eigenen Interessen auch immer mehr in das Thema Gesundheitsoptimierung. Hormonoptimierung und diese ganzen Sachen. Das ist für mich eine Notwendigkeit, das heißt, nur ein gesunder Körper, nur ein gesunder Mensch, nur ein vollversorgtes System kann im Endeffekt dann auch sportlich maximale Performance bringen. Darum ist das eine auch gleichzeitig auch das andere. Aber ich mache da jetzt tatsächlich schon relativ mehr in solchen konkreten Befundungen, was die Stoffwechselgesundheit, die organische Gesundheit, die hormonelle Gesundheit und auch die Versorgungsthematik angeht. Da bin ich jetzt schon relativ, mache ich schon relativ viel mehr, als ich das früher gemacht habe. Und darum habe ich da natürlich auch, ziehe ich mir da schon spannende Erkenntnisse raus, muss man schon sagen. Ne? Das Thema Protein hat natürlich sowohl bei Sportlern als auch bei Nichtsportlern einen relevanten Stellenwert, ist ganz klar. Da gibt es die große, schier nicht zu endende Diskussion, wo und wie man sich jetzt besser mit Protein versorgen kann, mit tierischen oder mit pflanzlichen Proteinträgern. Da ist man langsam, glaube ich, schon dabei, so einen kleinen Konsens zu finden, dass man sagt, wenn man jetzt die gleiche Menge vom hochwertigsten pflanzlichen Protein und von den hochwertigsten tierischen Proteinen ganz genau die Menge miteinander vergleicht, wie sich die auf den Proteinstoffwechsel auswirkt, dann hat das tierische Lebensmittel schon noch ein kleines bisschen die Nase vorne. Das bedingt sich über ein paar Faktoren, die zum einen mit der Zusammensetzung der Aminosäurematrix zu tun haben, dann mit der Abgabe an sogenanntes pflanzliches Gewebe, was dann nicht im Proteinstoffwechsel landet. Wenn man mit Lebensmitteln, also mit vollständigen Lebensmitteln arbeitet, dann hat man immer noch die Beigabe von Stoffen, die Proteinresorption in dem Sinne bei pflanzlichen Lebensmitteln ein bisschen negativ hemmen oder ein bisschen negativ beeinflussen können. Das sind alles Punkte. Auf der anderen Seite sagt man dann halt, und das ist auch richtig so, dass man halt durch gezieltes Kombinieren pflanzlicher Lebensmittel die biologische Wertigkeit, also die Aminosäurematrix aufwerten kann, dass man durch eine Erhöhung der Proteinportion, also ich sage jetzt mal von 30, wenn jetzt tierisch 30 reichen, dann wären das bei pflanzlich vielleicht 40 oder 45 Gramm, eventuellen Resorptionsunterschied ausgleichen kann und auch diesen Verteilungsunterschied ausgleichen kann. Ja, also man muss schon ein bisschen was tun, aber ich tue mich jetzt nicht schwer damit, wenn ich auf Supplements zurückgreifen kann, einen proteinreichen Ernährungsplan zu schreiben für jemand, der sich rein pflanzlich ernährt oder der sich omnivor oder jetzt nur ausschließlich von tierischen Produkten ernährt. Ne? Das lässt sich schon alles irgendwo abbilden, aber man muss da schon ein kleines bisschen seine Hausaufgaben machen.
Ja, spannend. Und die habt ihr ja bei HBN auch ganz toll gemacht, ne? Also ihr habt ja erst letztes Jahr auch vier verschiedene Sorten pflanzliches Proteinpulver rausgebracht, was ja auch eine unglaublich gute Proteinmatrix hat. Und damit kann man sich ziemlich gut dann auch versorgen.
Genau, das war ganz einfach so ein bisschen so der Aspekt, ne? Wir haben ein Goldstandardprotein bei den tierischen Proteinen, begründet über die biologische Wertigkeit. Das ist das Whey-Protein, also das Molkenprotein, das der Milch entspringt. Mhm. Und der Ansatz war ganz einfach der, die Aminosäure-Matrix als wichtige Größe, was die Qualität von Protein angeht, in einem pflanzlichen Protein, angelehnt an diese Matrix von dem Molkenprotein abzubilden. Mhm. Und das haben wir über gezielte Kombination und die Beigabe von isolierten Aminosäuren ganz einfach geschafft und haben da jetzt einen hervorragenden Chemical Score, der mit vielen, vielen tierischen Proteinen locker mithalten kann. Und damit ist das eine richtig, richtig tolle Sache, ne?
Ja, richtig cool. Genau, und heute wollen wir ja uns mal die Carnivore-Diät anschauen. Vielleicht sagen wir erstmal ganz kurz, was darunter eigentlich zu verstehen ist. Wir haben gerade im Vorfeld auch schon darüber gesprochen. Es gibt im Prinzip zwei Varianten der Carnivore-Diät. Die sehr strenge Carnivore-Diät, wo man sich tatsächlich ausschließlich von Fleisch, Salz und Wasser ernährt. Und die Carnivore-Diät, die so ein bisschen lockerer ist, wo man allerdings tatsächlich auch nur tierische Produkte zu sich nimmt. Also sprich Fleisch, Fisch, Eier und auch ein Teil Milchprodukte. Vielleicht schauen wir uns mal an, du hast es mir gerade eben auch schon so schön gesagt, wie ist denn der menschliche Körper eigentlich ausgerichtet? Sind wir eher Pflanzenfresser oder doch eher Fleischfresser oder irgendwas dazwischen?
Genau, also ich denke auch, dass man bei diesen Fragen, die halt immer wieder aufpoppen, die wir ja auch schon kennen von der Game Changer Dokumentation, ne, wo dann der Gaul geritten wurde, dass evolutionsbiologisch ja vielleicht wir ja sogar reine Pflanzenfresser sind. Da gibt's auf der Carnivoren-Seite dann eine Argumentation, dass der Mensch ausschließlich ein Fleischfresser ist und die Wahrheit liegt aller Wahrscheinlichkeit nach dazwischen. Also der Mensch in seiner Entstehungsgeschichte hat aller Wahrscheinlichkeit nach immer schon sich von gewissen tierischen und sich von gewissen pflanzlichen Bestandteilen ernährt. Je nachdem, wo er gelebt hat und was für eine Jahreszeit war, war natürlich die Gewichtung einmal so und einmal so. Dann logischerweise auch, in welcher Zeit er gelebt hat. Das ist ja nicht nur eine Epoche von 1000 Jahren oder von 100.000 Jahren. Das sind ja zig Millionen von Jahren, ne? wo man immer so sagt, das ist die urzeitliche Ernährung. Aber ja, am Ende des Tages, wenn man es jetzt rein auf diese Evolutionsbiologie reduzieren würde, würde man wahrscheinlich sagen, dass man irgendwo, wenn man sich daran orientieren möchte, irgendwie ein omnivores Ernährungsmuster für sich aussuchen würde.
Ja, da deuten auf jeden Fall so ein paar Faktoren im Körper oder am Körper auch hin, ne? Was jetzt zum Beispiel Zahnstruktur oder die Länge des Darms und so weiter angeht.
Ja, richtig, genau. Also wir haben ja, genau. Also würde ich tatsächlich auch so sehen. Und es ist ja auch so, dass man halt immer wieder auch über Funde, die man macht, von diesen Resten von den Menschen von damals auch immer noch bestimmte Sachen auswerten kann und gucken kann, ne, Nahrungsbestandteile, Restbestandteile, die da irgendwo zu finden sind. Und das deutet halt alles darauf hin, dass man halt einfach beides gegessen hat. Auch über die Werkzeuge, die gemacht wurden und so weiter. Also da gibt's ganz, ganz viele Anhaltspunkte, die das schon relativ nahelegen und für mich macht das auch irgendwo Sinn. Ne? Also wenn der Mensch, für den ja Nahrungssuche früher eine lebensnotwendige Sache war, also der konnte ja nicht in den Supermarkt gehen, wenn der irgendwelche Früchte oder Beeren gefunden hat und der hat gemerkt, oh, die kann ich essen, dann würde er die gegessen haben, wenn die satt gemacht haben. Ne? Ja. Wenn da irgendein Tier vorbeigelaufen ist und er hat es getötet und hat es gegessen und hat gemerkt, davon werde ich satt, dann wird er das wahrscheinlich gegessen haben. Ne? Also der hat dann da nicht der hat dann da mit Sicherheit nicht überlegt, ist das jetzt für mich gut oder ist das für mich nicht gut, sondern der hat einfach seinen Hunger damit gestillt und gut war. Ne?
Sein Überleben gesichert quasi.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, sehr, sehr spannend. Genau, wir wollen uns ja heute kritisch mit dem Thema auseinandersetzen und wir können aber auch tatsächlich behaupten, dass die Carnivore-Diät durchaus auch einige Vorteile hat, weshalb auch im Moment wieder einige junge Menschen diese Diät tatsächlich durchführen. Also ich habe mich auch mal bei Social Media ein bisschen informiert, dass diese Carnivore-Diät sehr beliebt ist, gerade zum Abnehmen oder vor allem auch unter jungen Männern im Fitnessstudio, um schnell Muskeln aufzubauen. Und ich habe mir hier mal ein paar Vorteile notiert. Da wäre zum Beispiel unter anderem zu nennen der Eliminationsdiäteffekt. Was heißt das? Wenn wir natürlich hier unsere Ernährung sehr stark reduzieren auf sehr, sehr wenige Lebensmittel, kann das natürlich Menschen mit Unverträglichkeiten oder mit Autoimmunproblemen helfen und zu Verbesserungen führen. Hast du davon schon mal irgendwie was gehört oder Erfahrungen damit gemacht in deinem Umfeld?
Na klar. Also Eliminationsdiät, da sind wir ja mit der Carnivore-Diät auch zumindest, also bestimmt bei einigen sind wir da auch in der ketogenen Diät. Ne? Mhm. Das ist ja auch eine strikte Form von Eliminationsdiät, die diesem Muster ganz, ganz nahe kommt, weil wenn ich die Kohlenhydrate in meinem Ernährungsstil sehr stark begrenzen muss, dann lande ich halt hauptsächlich bei tierischen Produkten. Ne? Und habe dann halt nur noch vielleicht ein bisschen Blattsalat und ein bisschen grüne Paprika noch mit dabei oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und da gibt es natürlich schon bei aller Punkte, die gegen so eine Ernährung jetzt für, ich sage jetzt mal, Leute mit viel Bewegung und viel Performance und vielleicht auch gesunde Leute spricht, gibt es auf jeden Fall therapeutische Aspekte, wo man sagt, da ist sowas auf jeden Fall spannend. Ne? Hm. Ganz sicher sogar.
Ja, und ich habe es gerade schon angesprochen, gerade junge Männer fühlen sich von der Carnivoren-Diät angesprochen, weil sie helfen kann, Muskeln aufzubauen. Ne? Über die Proteine haben wir ja gerade schon gesprochen, also da ist definitiv was dran. Wenn ich ein gutes Aminosäureprofil zu mir nehme, schaffe ich natürlich auch die besten Voraussetzungen für den Muskelaufbau. Ne?
Ja, also wenn man Muskelaufbau jetzt mit Proteinversorgung assoziiert, dann könntest du jetzt argumentieren, dass du mit der Carnivore-Diät sehr gut Muskeln aufbauen kannst, weil du damit faktisch hochwertiges Nahrungsprotein zu dir nimmst, mit einer guten Bioverfügbarkeit, mit einer guten biologischen Wertigkeit und wahrscheinlich auch die Gesamtmenge des Tages, dadurch, dass du ja nur von tierischen Lebensmitteln dich ernährst, wahrscheinlich auch am Ende des Tages stimmen wird und passen wird. Ne? Mhm. So kannst du auf jeden Fall argumentieren. Du könntest jetzt kontraargumentieren, dass man für Muskelaufbau auch eine gewisse Form von Performance benötigt und diese Performance halt jetzt gerade für Muskelaufbau halt oftmals sich im Kohlenhydratstoffwechsel abspielt und ein bestimmtes Glykogenaufkommen bedarf, um halt einfach optimal zu performen. Das würde jetzt bei der Carnivore-Diät halt wieder hinten runterfallen. Das bedeutet halt Leistungseinbußen, Performance-Einbußen, heißt dann vielleicht weniger optimaler Trainingsreiz und damit halt wieder vielleicht sogar eine Einbuße bei Aufbau. Jetzt mal von diesem Gedanken der optimalen Proteinversorgung. Und da könnte man jetzt hin und her diskutieren. Ne? Also es kommt immer auf den Aspekt drauf an. Aber wenn ich jetzt sage, ich kann besser Muskeln aufbauen, weil eben diese Proteinversorgungsgeschichte gut abgedeckt ist, in den allermeisten Fällen bei Carnivore, dann könnte man das als Pro-Argument nehmen. Ne?
Da kommen wir auch nachher nochmal zu einem spannenden Punkt, den ich da rausgesucht habe, gerade in Bezug auf Säure-Basen-Haushalt und ob das tatsächlich immer so Muskelaufbau unterstützend ist oder ob da nicht sogar Risiken bestehen des Muskelabbaus. Aber dazu kommen wir später nochmal. Ich habe hier noch was, und zwar Blutzuckerstabilität. Klar, ne? Wenn wir hier komplett die Kohlenhydrate weglassen, haben wir natürlich einen stabileren Blutzuckerspiegel.
Ja, das ist klar. Das würde ich jetzt auch als tatsächlich als eine therapeutische Indikation sogar anführen. Ja. Mhm. Also es gibt Krankheiten logischerweise, wo Blutzucker und Insulinregulation ein großes Thema spielt. Mhm. Und ja, auf jeden Fall. Also das ja. Auf der anderen Seite ist es hier aber auch wichtig zu sagen, dass es nicht schlecht ist, im Verlauf eines Tages und im Verlaufe von mehreren Mahlzeiten ein paar Blutzuckerspitzen im Tag zu haben und den Körper regulieren zu lassen. Ne? Mhm. Das ist ja ein bisschen so, was jetzt momentan auch in dieser ganzen Glucose-Monitoring-Szene hier ein bisschen so auf den Plan rückt, dass die Leute Angst davor haben, eine Blutzuckerspitze zu haben, dass der Blutzucker mal auf 140 steigt oder so. Mhm. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ne? Also wir haben ein System, das darauf ausgelegt ist, eine durch Ernährung ausgelöste Blutzuckerspitze über Insulin abzubauen. Das sind die Zellen einzulagern mit einem positiven Effekt für die Zelle, wenn das bedarfsgerecht ist, dann auch mit der entsprechend guten Insulinresistenz oder Insulinsensibilität der Zellen. Und das ist ein völlig normaler Vorgang und da hast du jetzt keine Vorteile, wenn du jetzt sagst, ja, aber mein Blutzucker läuft den ganzen Tag auf 60, hast du jetzt keine Vorteile, die mir jetzt bekannt wären, im Vergleich zu Leuten, die halt 2-3 Mal am Tag auch kohlenhydratbasiert essen und dann diese Blutzuckerspitze halt haben und die sich ganz normal dann wieder einreguliert. Ne? Hm. Therapeutisch kann ich mir das aber, wie gesagt, vorstellen, aber für einen Gesunden ist das jetzt aus meiner Sicht, für einen Gesunden ist das jetzt nicht relevant.
Hm. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, also das weiß ich aus einer eigenen Erfahrung, wenn ich mal 3 Tage lang zum Beispiel halt komplett auf Kohlenhydrate verzichte, dass ich dann nicht dieses Hungergefühl habe, ne, sondern dass ich eigentlich gleichbleibend satt bin. Das ist hier auch ein Vorteil bei der Carnivoren-Diät, die Sättigung. Ne, mhm. Weil dadurch, dass wir uns fett- und proteinreich ernähren, haben wir ein stärkeres und längeres Sättigungsgefühl.
Ja, das wirst du haben. Mhm. Das wirst du haben. Und was du halt aber auch hast, weil du sagst Kohlenhydratverzicht. Mhm. Im Kohlenhydratverzicht beginnt dein Körper aber ja natürlich auch Energieersatzsubstrat, Ketonkörper zu produzieren. Und das ist auch ein Benefit von jetzt zum Beispiel einer ketogenen Diät, die ja auch oft eine Carnivore-Diät ist. Mhm. Diese vermehrte Ketogenese hat einen starken Effekt auf das Sättigungsgefüge bei den Leuten. Stark. Mhm. Ne? Das kann man ganz klar sagen. Darum ist diese ketogene Diät jetzt kurzfristig angelegt, auch jetzt nicht unbedingt die schlechteste Option, wenn man jetzt schnell mal Gewicht reduzieren muss und mit Cravings und solchen Blutzuckergeschichten eben halt Probleme hat. Ne? Dann könnte man das mit der ketogenen Diät auf jeden Fall schon mal versuchen. Schrägstrich, dann könnte man es vielleicht auch mit einer Carnivore-Diät vielleicht einmal versuchen, wenn man halt ein paar andere Sachen noch mit berücksichtigt. Ne?
Ja, da habe ich tatsächlich bei Instagram viele Bilder gesehen, dass vor allem stark übergewichtige Menschen mit der Carnivore-Diät recht schnell Erfolge generieren konnten.
Mhm. Und ist für mich schlüssig irgendwo, ne? Funktioniert. Das Schöne ist, die müssen halt auch keine Kalorien tracken. sondern die essen halt nur tierisch, bis sie satt sind. Mhm. Wenn sie das jetzt, die essen tierisch, bis sie satt sind. Mhm. Und dann passt das in der Regel. Jetzt hast du aber halt dann wieder die andere Sache, die dann halt wiederum nicht passen kann, wenn du dir da überhaupt keine Vorgaben gibst, dass du vielleicht dann halt zu viele verarbeitete Produkte, ne, also zu viel Pökelprodukte oder sonst was machst und das geht dann halt 8 oder 12 Wochen gut, aber wenn du das dann halt versuchst dauerhaft zu machen, dann wird's richtig übel. Ne?
Mhm. Und du hast gerade schon die ketogene Ernährung kurz angesprochen. Das ist hier mein letzter Punkt bei den Vorteilen und zwar durch die Ketose, die du auch gerade schon angesprochen hast, kann es hier zu mehr mentaler Klarheit, gesteigerter Konzentration und mentaler Stabilität kommen.
Mhm. Ja, Also das ist jetzt, das hast du jetzt vielleicht noch nicht nach den, nach deinen 3 Tagen, die du gesagt hast, weil da baut sich ja, da bist du noch in der Keto-Flu, also in der Aufbauphase, in der Keto-Grippe, wo es dir vielleicht noch nicht so gut geht, weil dein Körper ja eigentlich weiß, es kommen immer Kohlenhydrate an. In der richtigen Ketose bist du, wenn diese Ersatzsubstratbildung eigentlich schon auf dem Level ist, wo der Körper sagt, okay, jetzt komme ich super damit klar, jetzt bekommt mein Gehirn halt ganz einfach anstelle von Glucose Ketonkörper und das passt. Und dann hast du diese ganzen Vorteile, die du genannt hast. Und das sind wir halt dann aber auch wieder stärker im therapeutischen Bereich, ne, wo man sagen kann, für bestimmte Krankheitsbilder könnte das von Vorteil sein, das so zu machen.
Ja, nach wie vielen Tagen kommt man etwa ungefähr in diesen Bereich, dass man das so für sich nutzen kann?
Das ist unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Das ist individuell. Ich sag mal so, spätestens nach einer Woche sollte das abgeschlossen sein.
Spannend.
Bei manchen Leuten, 3 Tage ist schon knackig, 4 Tage, 5 Tage. Aber dann solltest du eigentlich, also du hast ja Symptomatik, ne? Du hast ja, wie gesagt, diese sogenannte Keto-Flu, diese Keto-Grippe, wo du dann wirklich so Ermüdungs- und Erschöpfungssymptome aus dem Energiestoffwechsel hast. Und wenn die dann nachlassen und diese Gesinnung und dieses Befinden dann umschwappt, dann weißt du, jetzt bin ich soweit.
Ah, spannend. Ja. Hast du das auch schon selber ausprobiert? Also kannst du da auch aus eigener Erfahrung sprechen?
Habe ich alles ausprobiert. Ist ganz spannend und ich muss sagen, dass ich persönlich auch einen relativ gut keto-adaptierten Metabolismus habe. Nicht, weil ich Keto mache, sondern weil ich halt sehr, sehr, sehr low carb mich ernähre, immer phasenweise. Und jetzt diese Ketonkörperbildung ja jetzt nichts ist, das man nur hat, wenn man jetzt sich ketogen ernährt, sondern die hast du ja immer. Nur halt einfach die Gewichtung, ne, oder das Umswitchen des Energiestoffwechsels dann dominant auf dieses Energiesubstrat, das findet halt dann erst statt, wenn du halt dann eine bestimmte Zeit dann unter dieser, ich sage jetzt mal, 30 Gramm Schwelle mit Kohlenhydraten bleibst, ne? Aber du bildest natürlich trotzdem parallel, bildet der Körper natürlich auch immer eine gewisse Zahl von diesen Ketonkörpern auch so, wenn du jetzt nicht ketogen dich ernährst, ne?
Naja, spannend. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich kann auch bestätigen, ja, so diese 3 Tage ohne Kohlenhydrate, das ist hart. Also das, was du angesprochen hast, ne, diese Erschöpfung und so weiter. Aber ich habe dann auch zum Ende hin tatsächlich gemerkt, also einerseits natürlich, ich hatte nicht mit Hunger zu kämpfen und ich hatte zum Ende hin tatsächlich auch das Gefühl, dass ich so, ja, gesteigerte Konzentration habe auf jeden Fall.
Ja. Ist ja, das ist so, ne? Kannst du ja ausprobieren, wenn du mal in einen Fasted State, also in einen Fastenzustand, dir mal so exogene Ketone mal so eine Portion gibst und dann irgendeine kognitive Aufgabe dir vornimmst, da wirst du sehen, da kannst du sehr gut performen.
Ah, spannend. Ja, okay. Ja, kommen wir auch schon zu den möglichen Nachteilen der Carnivoren-Diät. Und da habe ich hier als ersten Punkt mir mal aufgeschrieben, den Einfluss der Carnivoren-Diät auf den Säurebasenhaushalt im Körper. Denn Fleisch gehört ja definitiv zu den säurebildenden Lebensmitteln. Dadurch, dass sie sehr viel der schwefelhaltigen Aminosäuren Methionin und Cystein enthalten. Und ja, bei deren Abbau entstehen Säuren im Körper. Ja, wie siehst du das? Siehst du das kritisch?
Säure-Basenhaushalt ist, weiß ich, wie es jetzt inzwischen ist. Als ich mich das erste Mal mit dem Säure-Basenhaushalt befasst habe, war das noch Bro-Science. Da, wenn du dich zum Säure-Basenhaushalt irgendwie geäußert hast, dann hieß es, hier kommt jetzt wieder der Bro-Science um die Ecke. Das hat bestimmte Gründe. Und ein Grund, der größte Grund ist, dass man lange Zeit nicht verstanden hat, dass zwar der Körper sehr, sehr stark bestrebt ist, einen bestimmten pH-Wert im Blut empfindlich eng zu regulieren, zwischen 7,35 und 7,45, dass es aber trotzdem erhöhte Säurelasten und sogenannte latente Azidosen gibt, chronische latente Azidosen gibt, die trotz eines stabilen pH-Werts im Blut den Körper negativ beeinflussen können. Und das, glaube ich, ist das ist die Sache, die man lange entweder ignoriert oder nicht verstanden hat. Und da sammle ich auch schon viele Jahre jetzt Studien und Daten. Bin ich auf jeden Fall einer, der dem eine gewisse Gewichtung beimisst. Ich bin aber auch jemand, der sagt, der Säurebasenhaushalt kommt jetzt nicht nur von der Ernährung, der kommt auch von der Psyche. Ne? Also du machst mich sauer, ist ja ein Spruch, der kommt ja nicht von ungefähr, ne? Und das kommt ja auch nicht vom Steakessen, sondern von etwas Mentalem, wenn ich sage, du machst mich jetzt gerade sauer, ne? Also ich sehe das so. Ich kenne auch diese ganzen Säurelastwerte von den Lebensmitteln, also der PRAL-Index und so weiter. Das ist mir alles ein Begriff. Damit befasse ich mich auch. Also ich finde das schon relevant und ich finde das tatsächlich über lange Sicht definitiv einen Kontra-Carnivore-Punkt, dass es wahrscheinlich zu einer, wie angesprochen, chronisch latenten Azidose kommt und das negative Auswirkungen haben kann auf unterschiedlichste Endpunkte.
Genau. Für alle Hörer, die das Thema etwas intensiver interessiert, wir haben auch eine Folge schon aufgenommen zum Thema Säurebasenhaushalt. Da könnt ihr auf jeden Fall gern nochmal reinschalten. Ansonsten erklären wir nochmal ganz, ganz kurz, was da eigentlich im Körper passiert. Also wenn wir zum Beispiel jetzt Fleisch essen und diese schwefelhaltigen Aminosäuren abgebaut werden und dabei Säuren entstehen, versucht der Körper, diese Säuren zu neutralisieren. Und um die zu neutralisieren, braucht er verschiedene Mineralstoffe, zum Beispiel Magnesium oder auch Kalium, Calcium. Und wenn wir davon nicht ausreichend zuführen, und das wäre ja in dem Fall, wenn wir nur Fleisch zu uns nehmen, haben wir kein Magnesium und kein Calcium zu uns geführt, dann greift der Körper auf seine Reserven zurück. Also sprich, das kann er machen, indem er das aus den Knochen holt, aus dem Haarboden oder eben auch unter anderem aus dem Muskel, um diese Säuren zu neutralisieren. Und diese neutralisierten Säuren, wenn sie denn dann nicht sofort abgebaut oder abtransportiert werden können, lagern sich dann in Form von Schlacken im Körper ab, ne? Und das führt dann zum Beispiel auch zu Falten oder Zellulite oder zu verklebten Faszien. Habe ich das so richtig erklärt?
Ja, nur ist das Wort Schlacken auch so ein Begriff, den darfst du nur unter vorgehaltener Hand sagen.
Oh, okay.
Also ich sag Zellzwischenräume oder sowas.
Zellzwischenräume, okay.
Das ist besser, ne? Schlacken, da bist du sofort als Pro Scienceer abgeschrieben. Da.
Oh, ja.
Nee, aber von der Sache her geht's um diesen Mechanismus der Aufrechterhaltung eines bestimmten Niveaus, sage ich mal, in dem der Körper ganz einfach am besten performt und in dem auch diese ganzen Auf- und Abbauvorgänge am besten stattfinden. Also das ist jetzt Performance relevant, das ist aber auch übergewichtsrelevant, insulinsensibilitätsrelevant, kardiometabolisch relevant. Da gibt es überall schon Studien, die haben teilweise noch einen Beobachtungscharakter, teilweise aber auch schon kontrollierten Charakter. Da kannst du immer wieder was dazu nachlesen und das ist jetzt wirklich nichts, wo man jetzt sagen kann, nee, das findet definitiv nicht statt oder das macht der Körper alles alleine von selber und da braucht er keine Hilfe und das hat schon eine gewisse Relevanz.
Und ich denke mir gerade, wenn man nachhaltig Muskelaufbau betreiben möchte, dann möchte man ja auch natürlich seine Knochen stärken, aber wenn ich dann dagegen wirke, quasi indem ich mich nur carnivore ernähre und im schlimmsten Fall noch Calcium aus meinen Knochen genutzt werden muss, um das Ganze zu verstoffwechseln oder womöglich auch Mineralstoffe aus meinem Muskel entzogen werden, dann ist das ja auch nicht unbedingt förderlich, ne?
Ja, genau. Also da gibt es ja, sehe ich jetzt gerade, weil ich parallel ein bisschen mitgucke, gibt es eine Meta-Analyse, Effekt von Säure- oder Baseninterventionen auf die Knochengesundheit. Die ist noch gar nicht alt, ist jetzt egal. Und da ist am Ende das Summary, dass es schon Evidenz aus randomisiert kontrollierten Studien gibt, dass zumindest eine alkaline Supplementierung Vorteile bergen kann für den Knochenstoffwechsel. Die sagen aber jetzt auf der anderen Seite auch, dass säurelastige Diäten nicht zwangsläufig harmful, also negativ sein können. Also ein bisschen so konträre Einstellungen. Mhm. Aber diese Gewichtung der Verfügbarkeit von diesen Elektrolyten, ne, und alles, was das auf eine positive oder eine negative Art und Weise beeinflusst, das ist schon relevant. Ne? Ganz klar.
Ja, und nur ganz kurz einmal, dass wir sie genannt haben. Also ein stark übersäuerter Körper oder ein Körper, der ja dauerhaft sehr sauer ist, da kann es zum Beispiel halt auch so zu Krankheiten kommen wie Herzinfarkt, das ist ja ein Thema, Krebs, Schlaganfall, Verdauungskrankheiten, grauer Star auch, das fand ich sehr interessant, dann Leberschäden, Nieren und Gallensteine oder auch Verengung der Blutgefäße, aber das sind jetzt natürlich auch wirklich harte Szenarien, die jetzt einfach nur mal am Rande genannt sein sollen.
Ja, da musst du schon wahrscheinlich schon sehr lange akribisch, chronisch gegen viele Signale deines Körpers arbeiten.
Ja.
Weißt du?
Ja. Und ich habe hier was ganz Interessantes herausgefunden, das habe ich vor längerer Zeit schon mal gelesen und habe dann auch gestern mal recherchiert, ob das in Deutschland tatsächlich auch praktiziert wird. Ich weiß nicht, hast du schon mal vom sogenannten Plumping gehört in Bezug auf Fleischproduktion?
Nein.
Und zwar Plumping, darunter versteht man, wenn man Fleisch eine Salz- oder Phosphatlösung injiziert, um es saftiger erscheinen zu lassen und das Gewicht zu erhöhen. Mhm. Und das muss wohl nicht immer auf dem Etikett ausgewiesen sein, beziehungsweise da gibt es so Grauzonen, die man wohl umgehen kann. Und was natürlich dann dazu führt, dass der Verbraucher am Ende vielleicht gar nicht weiß, wie viel Salz er da eigentlich mit dem Fleisch zu sich nimmt. Und gerade ein hoher Salzkonsum, wie wir wissen, steht ja auch im Zusammenhang zum Beispiel mit Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ja, also das ist spannend. Mhm. Also mit diesem Plumping, soweit ich das weiß, gibt es da bestimmte Toleranzen, die der Gesetzgeber erlaubt.
Genau.
Mhm. Ne? Also das heißt, ich sage jetzt mal, wenn 15% von deinem Fleisch, das du kaufst, diese Art von injiziertem Wasser sein kann, dann sind das bei einem Kilo 150 Gramm. Ne? Das ist nicht wenig, wenn man das mal so in Zahlen, ne? So.
Ja.
Und dann hast du dir halt teures Wasser und hast du dir halt noch zusätzliches Salz gekauft. Mhm. Und das wiederum kann dann auf jeden Fall dafür sorgen, dass sich zum einen die Gesamtnatriumaufnahme im Rahmen von einer Carnivore-Diät, um jetzt zurückzukommen, auf das Ursprungsthema sich erhöht und logischerweise dann sich natürlich auch die Natrium-Kalium-Bilanz, das Verhältnis, sich negativ verändert, weil wir natürlich wissen, dass Kalium in erster Linie mehr aus pflanzlichen Lebensmitteln kommt. Mhm. Und da hast du schon ein Problem, ne? Da hast du schon ein Problem.
Ja. Ja, und ich fand das auch gerade in Bezug auf zum Beispiel Wettkampfsport ganz spannend, weil ja natürlich auch ein hoher Salzkonsum zu Wassereinlagerungen führen kann. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass der Coach vielleicht sich nicht erklären kann, warum sein Coachy irgendwie kein Wasser verliert, habe ich irgendwie gedacht, könnte unter Umständen vielleicht eine Ursache sein, muss
aber. Ja, könnte sein, ja. Könnte man jetzt als Wettkampfcoach sagen, hier, du musst nur Fleisch kaufen, wo du sicher weißt, dass das halt 100% Fleisch ist oder so, ne?
Genau.
Also ja, kann Punkt sein.
Ja, ja. Andererseits könnte auch eine Folge sein für Wassereinlagerungen. Wir hatten das Thema vorhin auch schon mal, Hormone im Fleisch, aber da hast du ja eine interessante Studie mitgebracht, ne? Was jetzt so Hormone oder auch Toxine oder auch Antibiotika im Fleisch angeht.
Ja, das ist halt auch immer so ein, ich sag's jetzt mal so, das ist gerne auch so ein veganer Argument, wenn die vorhin habe ich gesagt, die Guten und die Schlechten, die Leute alle bekehren wollen, das kennt man ja, ne? Und dann kommen sie oftmals mit diesen Kommentaren oder mit diesen Aussagen von wegen, ist ja alles voll gepumpt mit Antibiotika und Medikamenten und das isst du dann und guten Appetit und so. Und da gibt es einen EFSA-Bericht. Also da muss man halt jetzt hernehmen, was man jetzt wirklich objektiv nehmen kann. Du kannst jetzt einfach behaupten, Fleisch ist voll mit Antibiotika. Kannst du einfach behaupten. Kannst du machen. Du kannst aber auch gucken, was für Institutionen überwachen Fleisch in der EU. Und was kommt bei diesen Überwachungen raus? Wie viele Proben werden da gemacht und wie viele positive Befunde im Sinne von einer Überschreitung von Grenzwerten gibt es da? Und da gibt es von der EFSA einen Bericht aus 2024 zu Tierarzneimittelrückständen von dem Jahr 2022. Da wurden EFSA, also denke ich mal EU-weit, wurden 342.850 Proben untersucht und man hat einen Anteil positiver Befundungen, also wo bestimmte Grenzwerte überschritten wurden, in Summe von 0,27% festgestellt. Da wurden Antibiotika analysiert, knapp 100.000 Proben, da wurden Tierarzneimittel, auch verbotene Substanzen, Schmerzmittel und sowas alles, Entzündungshemmer, das wurde da alles untersucht. Und das Endergebnis dieses Reports war, dass mehr als 99% der Proben den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. So, jetzt kannst du da natürlich weitergehen und kannst sagen, so, was sind die gesetzlichen Vorgaben?
Das war gerade mein Gedanke.
Genau, was sind die gesetzlichen Vorgaben? Sind diese Bereiche so weit ausgelegt, dass man sich auch, wenn diese Grenzwerte da eingehalten werden, dass man sich trotzdem vergiftet? Oder wie ist das? Das wäre jetzt ein Bestandteil für einen eigenen Talk, glaube ich. Das müsste man aber halt separat recherchieren. Aber was wir halt objektiv halt wissen und sagen können, ist, dass es von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit vorgegebene Grenzwerte gibt, die in 342.000 Proben im Jahr in 2022 getestet wurden und 99% der getesteten Proben quasi innerhalb dieser Referenzwerte sich befunden haben und damit man einen Rückschluss darauf führen kann, dass diese Tierarzneimittelrückstände, Antibiotika, Hormone und so weiter vielleicht ein bisschen höher gekocht wird, als das vielleicht in Wahrheit ist. Ne? Vielleicht.
Ja, spannend wäre vielleicht auch noch zu wissen, welches Fleisch untersucht wurde. Ne? Wurde hier Muskelfleisch, wurde Filet oder Innereien? Obwohl Innereien ja wahrscheinlich nochmal gesondert betrachtet werden, untersucht wurden. Und spannend wäre sicherlich auch zu wissen, wie das ist, ob sich diese Substanzen vielleicht auch zersetzen mit der Zeit. Ne? Also wenn das Tier nicht mehr lebt, ob es da noch zu Zersetzungsvorgängen kommt. Aber ja, das sind dann so Sachen, die muss man dann mal tiefer recherchieren.
Ja, aber zum letztgenannten Punkt, ganz spannend, es gibt tatsächlich für diese, also viele Medikamente werden ja, auch bei Menschen, werden ja abgebaut, metabolisiert oder einfach unverdaut wieder ausgeschieden, wie auch immer. Und es gibt auch hier vorgegebene sogenannte Standzeiten oder Wartezeiten, dass wenn ein Viehzüchter einem Tier eine Substanz verabreicht hat, dann muss er eine bestimmte Zeit abwarten, bis er das Vieh zur Schlachtung gibt, damit eben dieses Medikament, das er verabreicht hat, dann aus dem Körper des Tieres wieder ausgeschieden ist. Also da gibt es schon was. Die müssen sich da dran halten. Tiere dürfen erst nach Ablauf einer bestimmten Frist geschlachtet werden, damit Medikamente abgebaut sind. Also die sehen da schon ein kleines bisschen was vor, ne?
Ja, spannend. Aber natürlich auch, wenn ich jetzt das aus kritisch-veganer Sicht betrachte, auch spannend, dass es dafür überhaupt eine Regelung gibt. Das ist ja auch schon sehr bezeichnend.
aber ja, klar,
viele Tiere aber es, auf einen aber, Raum.
Aber es gibt ja auch eine Vorschrift, wie Herbizid und Pestizid belastet eine Pflanze sein darf. Ne?
Ja, na klar.
Das ist dann immer das Kontraargument der Carnivore-Bewegung.
Okay, touché.
Ja.
Ja, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Förderung von Entzündungen. Also Fleisch kann Entzündungen fördern. Dadurch, dass, oder vor allem verarbeitetes Fleisch, wird mit einer Zunahme systemischer Entzündungsmarker wie CRP in Verbindung gebracht. Und eine erhöhte Aufnahme von Arachidonsäure kann auch entzündungsfördernd im Körper wirken. Was hast du da für Informationen für uns?
Also bei verarbeitetem Fleisch bin ich grundsätzlich sowieso bei dir, egal ob ich mich jetzt Carnivore ernähre oder irgendwie ernähre, da habe ich so viele Studien gelesen in den letzten Jahren, dass man von roten, verarbeiteten Fleischwaren nicht viel essen sollte. Ja, wenn ich sage, das ist jetzt aber auch wieder beide Welten, ich sage zu den Veganern, wenn ihr euch schon vegan ernährt, dann lasst diese verarbeiteten Produkte, diese Ultra-Processed-Foods weg, weil ihr euch da gesundheitlich nutritiv keine Gefallen tut. Mhm. Und das Gleiche sage ich zu den Carnivoren, wenn ihr euch schon rein tierisch ernährt, dann passt auf, dass ihr nicht zu viele von diesen verarbeiteten Fleischwaren habt, weil wir halt ganz einfach wissen, dass Wurst und diese ganzen Sachen halt auch in den ganzen Daten, die man zu Fleisch hat, halt immer jetzt schon durchweg immer schlecht abschneiden. Ne? Und das hat am Ende mit Sicherheit auch mit einer bestimmten Auswirkung auf das Thema Inflammation zu tun, ganz klar. Arachidonsäure hast du als tierische Fettsäure logischerweise in Fleisch zugegen. Hast du stärker in Fleisch zugegen, das halt ganz einfach auch mit der entsprechenden Fütterung hatte. Ne? Mhm. Also du kannst ja Fleisch unterschiedlich anreichern mit Omega-3 oder mit Omega-6, je nachdem, was du dem Tier für ein Futter gibst. Ne? Mhm. Wenn du jetzt ein grasendes Tier hast, das sich irgendwo auf irgendeine Art und Weise artgerecht ernähren kann, dann hat das wahrscheinlich einen höheren Omega-3-Gehalt, wie wenn du jetzt irgendwelches Mastfutter da verabreichst. Ne? Mhm. Darüber kannst du das beeinflussen. Wenn du Mastfleisch hast, dann hast du wahrscheinlich vielleicht einen erhöhten oder einen hohen Arachidonsäureanteil. Arachidonsäure ist die bioaktive Form von Omega-6 und da gibt es schon gewisse nicht bestreitbare pro-entzündliche Auswirkungen. Ne? Mhm. Also das kann schon im Überaufkommen definitiv ein Punkt sein.
Mhm. Ja, und kommen wir jetzt zu einem auch weniger schönen Aspekt, und zwar die Erhöhung des Krebsrisikos. Also die WHO stuft gerade, wie du ja schon gesagt hast, verarbeitetes Fleisch als krebserregend für den Menschen ein. Und genau, über rotes Fleisch hatten wir auch gerade schon gesprochen, als wahrscheinlich krebserregend. Mhm. Gerade hier in Bezug auf Darmkrebs, aber auch Magen- und Magen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs werden mit hohem Fleischkonsum in Verbindung gebracht.
Da guck mal, also das kann ich jetzt nicht belegen. Und bei Krebs bin ich sowieso immer vorsichtig, weil Krebs hat wirklich schwierig ist, jetzt auch in so einem Lifestyle-Format zu behandeln. Da bin ich immer vorsichtig. Aber das wäre jetzt für mich auch wirklich ein Thema, wo ich sage, welches Milieu herrscht in diesem Körper. Ne? Da bin ich beispielsweise beim Säurebasenhaushalt, da bin ich bei Proinflammation, da bin ich bei einem Einfluss auf irgendwelche Gensequenzen, Genmarker. Das kann ich mir insbesondere von verarbeiteten Fleischwaren auf jeden Fall vorstellen, dass es da einen Link gibt. Ne?
Also dass zumindest das mit ein Risikofaktor sein könnte, ne?
Ja,
dass das jetzt
genau
nicht allein verantwortlich ist für die Entstehung von Krebs, aber dass das hier als Risiko am Rande mal erwähnt wird.
Ja.
Ja. Ja, wie ist das denn so allgemein bei der Carnivore-Diät mit der Mikronährstoffversorgung? Das ist, glaube ich, eher kritisch zu betrachten. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel nur Fleisch essen, nehmen wir ja zum Beispiel keine Ballaststoffe zu uns. Ich glaube, also sekundäre Pflanzenstoffe sowieso nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, gerade so Vitamin C, Magnesium und Calcium könnten ja auch ein großes Thema sein, oder?
Ja und nein.
Ja und nein.
Also Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe sind keine Mikronährstoffe. Das sind ja,
ja, ach so,
das
klar.
Sind ja eigene Kategorien, wo man sagt, man hat einen bestimmten Ballaststoffbedarf und einen bestimmten Bedarf an Polyphenolen, an sekundären Pflanzenstoffen. Die hast du natürlich null, wenn du die Carnivore ernährst, und die haben eine Relevanz. Das ist völlig klar. Da kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sprechen. Ich werde ja schon seit 20 Jahren Ernährungsanalysen von meinen Klienten im Vorfeld aus. Und da hatten die Leute, die sich tatsächlich gesund, sehr tierlastig ernährt haben, hatten die besten Ergebnisse bei der Mikronährstoffversorgung. Da habe ich, das ist jetzt nur netto.
Ja.
Das ist jetzt nur brutto und ist jetzt noch gar nicht berücksichtigt, dass du natürlich auch eine sehr, sehr gute Bioverfügbarkeit hast im Hemmeisen, im Vergleich zum Nicht-Hemmeisen und in diesen ganzen Sachen, weil du natürlich auch den Ausschluss hast von irgendwelchen Antinutritiva, also Phytinsäure, du kennst das ja alles, ne? Damit musst du dich ja befassen als Veganerin, das hast du da halt alles nicht und somit hast du halt eine sehr gute Bioverfügbarkeit und die tierischen Produkte sind dafür bekannt, Nährstoffbomben zu sein, also ein Ei ist voller Mikronährstoffe, ein gut gehaltenes Stück Fleisch ist voller Nährstoffe, Zink, B-Vitamine und so weiter und so fort, aber du hast es angesprochen, Vitamin C kann ein Thema sein. Aus meiner Sicht kann auch Kalium ein Thema sein, insbesondere wenn wir halt eben sehr viel Natrium dann aufnehmen über die tierischen Lebensmittel, das wir eigentlich ausgleichen müssten. Und wenn ich jetzt sage, Milchprodukte habe ich dabei, dann würde ich jetzt mal hinter Calcium ein Fragezeichen setzen. Wenn ich es ohne Milchprodukte mache, dann wäre da für mich auch Calcium noch ein Thema. Aber prinzipiell finde ich jetzt unter dem Aspekt Mikronährstoffversorgung so eine die Fleischbasierte oder die tierisch basierte Ernährung schon sogar ein bisschen gehaltvoller, ne? Tatsächlich.
Okay.
Das ist so meine Erfahrung aus dem, was ich ausgewertet habe. Ja. Ballaststoffe und Polyphenole als wichtige Kofaktoren für Gesundheit. Das ist ein anderes Thema. Ne? Also wir brauchen nicht drüber reden, über den Stellenwert von Ballaststoffen für die Gesundheit, für die Gesundheit der Verdauung, für die Gesundheit der Darmflora und die Darmflora wiederum mit ihrem systemischen Einfluss auf den gesamten Körper. Da brauchen wir nicht drüber sprechen, dass da alle Daten dafür sprechen, dass wir uns darum bemühen sollten. Das sagen die Carnivore auch ein bisschen anders immer, ne? So, das weiß ich schon. Aber da sprechen einfach zu viele Daten gegen diese Carnivoren-Thesen. Und diese sekundären Pflanzenstoffe können halt oftmals im Körper einen regulierenden Einfluss übernehmen. Das wissen wir ja auch aus der Supplemententwicklung, wo wir ja extrem viel mit solchen Phenolextrakten arbeiten. Und das hast du halt leider auch nur aus dem Pflanzenreich oder dominant aus dem Pflanzenreich. Und darum wäre das jetzt auch was, wo ich sage, das möchte ich persönlich jetzt eigentlich nicht unbedingt missen. Ne? Weshalb, also allein schon wegen dem Ballaststoffargument und wegen dem Polyphenolargument wäre für mich jetzt zum Beispiel die Carnivore-Diät keine Diät, die ich persönlich jetzt längerfristig machen wollen würde. Ne?
Ja, genau, das habe ich mir auch mal angesehen. Was macht eigentlich so eine ballaststofffreie Ernährung auf Dauer mit unserem Darm? Ne? Und da habe ich hier zum Beispiel als Argument gefunden, dass es wohl eine Ausdünnung der Schutzschicht im Darm begünstigen soll und somit auch unter Umständen ein sogenanntes Leaky Gut-Syndrom fördern könnte.
Ja. Ja, also da gibt's ganz viele Pro-Argumente, ne?
Und Fleisch bleibt ja auch sehr, sehr lange im Darm, ne? Im Gegensatz zu pflanzlicher Ernährung, die relativ schnell durchgeschleust wird, bleibt der Fleisch doch sehr, sehr viele Stunden auch im Darm.
Ja, ich habe mal was gelesen. Ich glaube, dass es Fleischverdauung, ich glaube, anteilig vom Fettgehalt, kann das sein, 40 Stunden?
Also das, ja, das kann auf jeden Fall gut sein.
Dass irgendwie, das, also das ist wirklich extrem lange, ne? Das ist ja wirklich extrem lange, ja, tatsächlich.
Ja, und wenn dann nicht mal irgendwie Ballaststoffe daherkommen, die das Ganze dann ein bisschen durchschieben, sage ich mal.
Ja, 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 du hast ja da schon eine wesentlich längere Magenverweildauer, ne?
Ja.
Ist ja klar.
Da frage ich mich also natürlich auch, was das so für ein Gefühl gibt, ne? Wenn du ständig so einen Darm hast, der ja komplett voll ist. Weiß ich nicht, ob das so gut ist für die Leistungsfähigkeit.
Ja, kann ich jetzt nur subjektiv wiedergeben. Also ja. ich fühle mich jetzt nicht belastet, wenn ich, ich persönlich fühle mich jetzt nicht belastet, wenn ich jetzt 150 oder 200 Gramm von einem hochwertigen Stück Rindfleisch esse, das jetzt nicht so viel Fett hat, fühle ich mich jetzt gar nicht belastet. Ich könnte aber niemals 300 Gramm oder noch mehr Fleisch auf einmal essen, weil das würde mich komplett zumachen. Ne? Ja. Also das ist jetzt aber wirklich nur subjektiv. Ich kenne natürlich auch extrem viele Leute, die sagen, 200 Gramm ist Vorspeise. Ne?
Na gut, aber wenn man ja dann auch sich in dem Zusammenhang omnivor ernährt, ist das, glaube ich, auch nochmal was anderes, als wenn man tatsächlich den ganzen Tag sich nur von Fleisch ernährt. Ne?
Ja, ganz klar.
Also, genau. Ja, was habe ich mir hier noch notiert? Wie sieht es denn aus mit LDL-Cholesterin, wenn man sich nur von Fleisch ernährt?
Ja, ist natürlich ein Punkt. Ich glaube, es ist unbestritten, dass wir nicht zu viel LDL haben wollen für die kardiovaskuläre Gesundheit. Ja. Und es ist auch nicht unbestritten, dass dass LDL vornehmlich aus tierischen Lebensmitteln stammt. Also da gibt es einen direkten Link dazu. Also das heißt, im Endeffekt musst du halt, wenn du dich Carnivore ernährst, musst du halt auf jeden Fall eins machen. Du musst halt regelmäßig dein Lipidprofil dir anschauen. Ne? Also ja. das sollte Gesamtcholesterin, HDL, LDL, Triglyceride, das sollte alles kontrolliert sein und werden. Und wenn man da Auffälligkeiten feststellt, dann muss man logischerweise etwas ändern. Ne? Also das ist, ich denke mal nicht, es gibt Leute, die sagen, oder Meinungen, die sagen, dass es egal ist, wie viel Cholesterin du über die Nahrung zuführst, weil du ja auch eine körpereigene endogene Synthese hast und die dann ja zurückreguliert werden kann. Das stimmt, das findet auch statt, aber du kannst natürlich so ein System auch überladen, sodass diese Funktion der endogenen Zurückschraubung gar nicht ausreicht, um das zu kompensieren, was du an LDL zuführst oder an Cholesterin zuführst. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was halt in vielen, vielen Fällen passiert. Dann hast du auch noch viele Leute, wo Ernährung halt wirklich nur einen sekundären Part spielt, weil das halt auch genetisch irgendwo familiär bedingt schon immer hohe LDL-Werte und so weiter sind. Ne? Es ist ein bisschen ein konträres Thema, aber ich glaube, Konsens ist schon, dass man Cholesterin braucht. Ist ein essentielles Element für viele Vorgänge im Körper, aber dass man halt schon ein bisschen gucken muss, insbesondere wenn man sich sehr tierisch lastig ernährt, dass man schon guckt, dass man da nicht über die Stränge schlägt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie ist es denn jetzt eigentlich, wenn jetzt jemand sagt so, okay, ich habe verstanden, das hat zwar gewisse Risiken, aber ich möchte das trotzdem ausprobieren. Was können wir denn unseren Zuhörern mitgeben, die das gerne mal ausprobieren möchten, worauf sie achten sollten? Und da habe ich mir notiert, das haben wir gerade eben schon besprochen, dass man vielleicht kritische Mikronährstoffe ergänzt, beziehungsweise hier auch mal schaut, wie das ist mit Ballaststoffen und Omega-3-Fettsäuren.
Ja, klar. Ne? Also das ist die Sache. Ich würde auf jeden Fall Ballaststoffe zuführen. Würde ich auf jeden Fall machen.
Wie könnte ich denn das jetzt zum Beispiel machen? Angenommen, ich will die Carnivore-Diät ausprobieren und Ballaststoffe könnte ich ja theoretisch jetzt nur zu mir nehmen, indem ich halt Pflanzen beziehungsweise Gemüse oder Obst zu mir nehme. Und das möchte ich aber vielleicht dann ja gerade nicht, weil sonst wäre es ja keine Carnivore-Diät mehr. Hast du da vielleicht eine Idee, gerade im Bereich Supplementation, was man da eventuell ergänzen könnte oder welche Produkte du da empfehlen könntest?
Ja, also wir haben also jetzt nicht nur für die Carnivore-Bewegung, sondern generell für eine ballaststoffarme Ernährung gibt es bei uns bei Habian Supplements den Bacillus Drink. Der liefert pro Portion 12 Gramm Ballaststoffe. Das ist jetzt auch nicht nur Flohsamenschalen, sondern das sind wirklich sehr, sehr viele Komponenten unterschiedlichster Ballaststoffe mit ihren unterschiedlichen Effekten. Mitunter auch zum Beispiel spannend auf den Cholesterinabbau. Als Regulator und Modulator für so etwas. Darum vielleicht doppelt spannend. Und da, den kannst du nutzen. Da kannst du 2 Portionen am Tag theoretisch trinken und dann hättest du 24 Gramm Ballaststoffe und dann wärst du da schon fast im Soll, ne? Wenn du jetzt sagst, ich will ansonsten weiter nichts.
Ja, spannend. Ja, und ihr habt ja auch noch das andere Produkt, den Bacillus subtilis, das nehme ich auch jeden Tag. Ich bin so dankbar für dieses Produkt. Wirklich, seit ich das nehme, habe ich tatsächlich immer einen schönen flachen Bauch. Das ist sehr angenehm.
Ja, das ist super. Das sagen auch ganz, ganz viele.
Ja, super.
Ja.
Also wirklich, das war früher nicht der Fall. Und jetzt, wenn ich dann, ich gehe ja mal morgens ins Training und denke dann immer, ach Gott sei Dank, ist das schön.
Super.
Ja, genau. Omega-3-Fettsäuren ist ja auch noch ein Thema, ne? Das bekommt man bei euch auch ganz hochwertig als Supplement. Könnte man also in Kapselform hier auch noch zu sich nehmen, ne?
Könnte man, aber da würde ich jetzt eher das Mangelrisiko stärker bei veganen Leuten sehen, die jetzt nicht schon mit Algen arbeiten, was ja auch ein Supplement ist, ne? Also glaub nicht, dass viele vegane Leute Algen wirklich essen, im Algensalat oder so, keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich sage jetzt mal, wenn man hochwertiges Fleisch, wenn man wirklich auf hochwertiges Fleisch setzt, wenn man auch eine bestimmte Menge Fettfisch in seiner Ernährung hat, dann ist die Chance besser bei der tierisch basierten Ernährung, Omega-3 in der aktiven Form EPA und DHA bedarfsgerecht zu haben, als wenn ich jetzt nur auf eine pflanzlich basierte Kost setze und quasi die Omega-3-Fettsäuren aus der Linolensäure umgebaut werden müssen, wo wir ja wissen, dass dieser Umwandlungsprozess extrem schlecht abläuft, ne? Ja.
Ja, wobei ich denke, dass es vielleicht, wenn man jetzt wirklich tatsächlich ausschließlich Fleisch isst, es ja doch ganz gut sein kann, hier Omega-3 zuzuführen, um einfach um das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 hier nochmal ein bisschen positiv zu begünstigen und vielleicht zu so diesem Risikofaktor Entzündungsrisiko vielleicht ein bisschen zu minimieren, oder?
Ja, also ja, aber da kann ich wirklich dazu aufrufen, was ich glaube ich zweimal in der Woche in meinen Stories mache. So etwas sollte man einfach für sich analysieren. Es
Ja,
gibt das
das
schöne
stimmt.
Instrument, das heißt Omega-3-Index-Tests. Der gibt dir eine klare Aussage über deine gesamtkörperliche Versorgung mit Omega-3, gibt dir aber auch eine klare Aussage zum Omega-6 zu Omega-3-Quotienten und zum Arachidonsäure-EPA-Quotienten. Und wenn du das hast, dann kannst du das auf den Punkt individuell für dich modulieren und einstellen. Alles andere ich sage das immer wieder, alles andere ist halbherzig und eigentlich ganz genau genommen Wischiwaschi irgendwo, ne?
Ja, stimmt. Ja, und generell, ne, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, wenn man diese Carnivore-Diät tatsächlich durchzieht, dass man hier auf jeden Fall auch mal Gesundheitschecks durchführt, ne? Also regelmäßige Blutuntersuchungen, um so Lipidprofil, Nierenwerte, Entzündungsmarker mal einfach so checken zu lassen, um mögliche gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen.
Genau, also das auf jeden Fall. Das macht jetzt unabhängig, wie du dich ernährst, macht das immer Sinn. Aber wenn du halt in so einem stark einseitigen Ernährungsmodell drin bist, macht es schon noch mehr Sinn tatsächlich, ja, finde ich auch.
Ja, und wichtig ist natürlich auch hier so ein bisschen auf den Körper zu achten, ne? Oder mal in sich reinzuhören, wie geht es mir eigentlich mit dieser Karnivoren-Diät, ne? Fühle ich mich da super, fühle ich mich energiegeladen, läuft alles? Oder habe ich vielleicht doch irgendwie Symptome von Erschöpfung? Dann vielleicht Verstopfung könnte ein Thema sein bei fehlenden Ballaststoffen. Wie sieht es aus mit meiner Stimmung? Habe ich vielleicht Muskelkrämpfe? Na, das sind alles so Themen, da sollte man auf jeden Fall in sich hineinhorchen, ne?
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Ja, was sagen wir denn als Fazit? Ist diese Carnivore-Diät, also wenn wir jetzt das mal als Eliminationsdiät auch betrachten, ist das langfristig sinnvoll oder vielleicht doch eher was, was man vielleicht mal kurzfristig ausprobieren kann, um es für sich zu testen?
Langfristig unerforscht und aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Kurzfristig, um den Erfahrungswert zu sammeln, den man vielleicht auch objektiv mit Daten, Fakten hinterlegt, ein spannendes Experiment. Therapeutisch für bestimmte Krankheiten, für bestimmte Endpunkte vielleicht interessant.
Ja, spannend. Ja, ich glaube, unsere Zuhörer konnten heute wieder einiges mitnehmen. Und ja, wenn dich das vielleicht auch interessiert, dir mal den Bacillus-Drink oder den Bacillus subtilis mal näher anzuschauen, kannst du über unsere Shownotes einen Link aufrufen. Da kannst du immer maximal bei HBN Supplement sparen. Und dann sage ich vielen Dank, Holger, dass du heute wieder unser Gast warst.
Gerne.
Und wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat, lasst uns gern eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen sonnigen Tag. Ich hoffe, bei dir ist auch so gutes Wetter wie hier heute in Berlin.
Wir haben tolles Wetter hier in Bayern. Ganz tolles Wetter. Wir werden jetzt dann auch gleich rausgehen und werden Hecke schneiden. Juhu!
Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und wir hören uns bald wieder.
Ja, danke
Bis
euch. Bis
dann.
bald. Ciao, ciao.
Tschüss.